Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu Family Affairs. Heute wird es bei uns alpin, charmant und garantiert nicht kalorienarm, denn wir haben hohen Besuch aus den Bergen. Zum ersten Mal sitzt ein waschechter Österreich bei uns im Podcast. Und ich finde das ganz toll, denn er bringt uns ein Stück Tirol mit nach Köln mit dem Tiroler. Das ist ein Feinkostladen und Café in der Innenstadt und ganz frisch eröffnet dem Tiroler Stübchen in Ehrenfeld. Herzlich willkommen. Hier ist der Mann, der Köln kulinarisch auf 1800 Meter hebt. Hier ist Marcel Montaperti. Willkommen.
Danke. Grüß dich.
Servus.
Wie geht's? Wie steht's?
Schweigen.
Schweigen.
Alle so ganz ergriffen von unserer Anmoderation.
Ergriffen von dem Applaus, der hier nicht zu Unrecht verteilt worden ist. Wir haben nicht nur der Marcel hier, sondern auch noch die Kathi, Katrin.
Die Katrin braucht jetzt auch einen Applaus, Christoph.
Und du brauchst auch noch einen Applaus.
Na, geh Frau Holzer, Marcel. Bist da. Hallo. Ja, wunderbar. Man muss sagen, das war jetzt sehr spontan, dass uns Holzapfelskati auch da ist. Also ihr kennt sie natürlich schon vom Hörensagen aus vielen Podcasts. Immer wenn Christoph und ich da geh sagen, dann denken wir an Katrin. Katrin ist die Lebensgefährtin von Christoph und sie ist eigentlich schuld, dass Marcel heute hier ist, denn diese Österreicher haben eine ganz enge Bindung und die Kathi hat uns den Marcel hierhin vermittelt.
Ganz genau. Richtig. Und Marcel, du bist gebürtiger Tiroler und bist irgendwie in Köln gelandet.
Genau, ich bin aus dem Ötztal, Anfang vom Ötztal, von Sils gebürtig und bin jetzt seit 6 Jahren wohne ich jetzt in Köln und wir waren jetzt aber 12 Jahre am Weihnachtsmarkt, war immer wieder in Köln, aber jetzt seit 6 Jahren, seit Corona eigentlich, bin ich in Köln.
Mhm. Wie gefällt es dir hier?
Bisschen flach, aber ist ganz schön.
bisschen flach ist gut. Ja, du bist jetzt hier tätig in der Gastronomie. Du hast den Tiroler in der Innenstadt, habe ich ja eben schon in der Anmoderation gesagt, und das Tiroler Stübchen. Und wenn ich Tiroler höre und Tiroler Stübchen, denke ich natürlich an allerhand Leckereien. Erzähl uns doch mal von deinem Laden. Wie ist diese Idee entstanden? Ich höre ja immer nur so, Gastronomie ist ja auch nicht ganz einfach und vor allen Dingen dann was Besonderes Österreichisches nach Deutschland zu bringen, nach Köln. Wie kam es dazu?
Angefangen haben wir 2020 im Februar, einen Monat vor Corona, habe ich das Café eröffnet, wow, als Kaffeeschule eigentlich. Ich bin ja eigentlich spezialisiert auf Kaffee. Wir haben eigene Plantagen, wir rösten selber, wir nehmen an Meisterschaften teil, wir trainieren und habe es im Februar eröffnet und im März kam Corona.
Wahnsinn.
Und dann hat es geheißen, Cafés dürfen nicht offen bleiben. Dann habe ich gefragt, was darf? Und hat es geheißen, es muss gegessen werden oder essen. Dann habe ich ein Essen gekocht, 2 Essen, 3 Essen und so hat es angefangen.
War das denn auch Kochen immer schon dein Steckenpferd, wie zum Beispiel Katrin Steckenpferd? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt meine persönliche Meinung und meine Lebenserfahrung, Österreicherinnen, Österreicher, die können alle gut kochen, die können und die wissen auch, wie eine gute Atmosphäre beim Genießen kreiert wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das so ist. Ich kann nachher noch eine Geschichte erzählen von einer anderen Tirolerin, mit der ich in Berlin zu tun hatte.
Nee, ich bin eigentlich jetzt nicht aus der Küche und so, bin auch noch nicht mal aus der Gastronomie. Ich komme aus dem Maschinenbau. Ah. Bin da eigentlich nur so reingerutscht, weil ich Krebs hatte. Meiner Lehrzeit hatte ich Lungenkrebs. Habe das jetzt 6-mal gehabt, also mit 20 das erste Mal.
Wow. Das ist ja krass, das haben wir nicht gewusst.
Genau, geht eigentlich ganz offen um. Man hat mir dann über die Jahre, habe ich 6-mal gehabt, 5-mal Chemo, 1-mal rechte Lunge raus, Leber teilweise raus, Magen vor 3 Jahren komplett fast entfernt, bis auf 10%.
Was?
Und da durfte ich in meinen alten Beruf nicht mehr zurück als Maschinenbautechniker und dann dadurch, dass ich schon immer jahrelang Wildwasserrafting gemacht habe, früher hat es Crazy Eddie geheißen, jetzt heißt Area 47, kennt man ja. War mir da in der Gastro schon, meine Eltern schon ein bisschen verbandelt. Mein Vater war Mechaniker und eben auch dort in der Bar. Und so kam ich halt in die Gastro dann rein, so ein bisschen.
Also im Moment, Marcel, du erzählst jetzt hier gerade etwas so, ich finde das toll, dass du damit so offen umgehst, aber das ist ja schon echt eine krasse Geschichte.
Also das, ziemlicher Einschnitt. Ne,
ja, sehr großer Einschnitt. Wie kam das? Also,
man vermutet, dass es vom Feinstaub kommt. Also ich habe nie geraucht. bin beim Bundesheer gewesen, also das österreichische Armee halt, und da wirst du, wenn du fertig bist, weil wir waren ja Kosovo-Einsatz, und da wirst du beim Zurückfahren, wirst du komplett durchgecheckt, dass sie sagen können, wir sind safe, wir haben nichts. Und da sind sie halt draufgekommen und dann ging dieses 19 Jahre halt jetzt mit mir halt mit, diese Krankheit.
Mhm. Das heißt also Feinstaub aus welcher Quelle?
Metallstaub. Also ich bin ja gelernter Maschinenbautechniker.
Wahnsinn.
Ja.
Oh.
Genau.
Das heißt bei der Arbeit?
Bei der Arbeit, man vermutet das, okay, weil man kann es nicht nachweisen.
Also das heißt, du konntest natürlich in deinem alten Beruf nicht mehr arbeiten und hast dich dann quasi ans Café gewagt erstmal.
Ja, nicht ganz. Ich bin einfach in Innsbruck in das erste Café rein, habe gesagt, ich brauche einen Job. Mhm. Dann hat man mich hinter die Theke gestellt. Dann habe ich dort jedes Getränk der Welt gemacht und dann hat man mich, war eine Kaffeemeisterschaft und hat geheißen, Marcel, du kannst quasseln ohne Ende. In 15 Minuten kannst du diese 6 Getränke da locker machen. Da habe ich mich angemeldet und bin klang- und sanglos untergegangen beim Goran auf der Fafka. Und dann habe ich ein halbes Jahr jede Schulung nachgeholt und habe trainiert und habe dann alles gewonnen.
Wow! Was ist denn dein Steckenpferd, wenn es sowas gibt, im Café?
Also. Ich trinke gerne Espresso und Filterkaffees, habe aber den Cafetier des Jahres 2013 in Österreich gewonnen, war jetzt letztes Jahr in Hamburg auf der Coffee and Good Spirits dabei.
Ich finde das interessant, also unsere Mutter hat ja auch sehr gerne, wie ihr alle wisst, Kaffee getrunken, aber was ist die Faszination am Kaffee?
Mausi, vielleicht kannst du was dazu sagen, du trinkst ja auch gerne Kaffee.
Ja, zu Kaffee kann ich jetzt nicht so viel dazu beitragen, aber ich kenne dich ja erstmalig ja aus diversen Fernsehformaten, die man sich halt so anschaut, wenn man gerne kocht, das mache ich auch sehr gerne und daher, ja, dein Gesicht kenne ich ja aus diversen Formaten.
Welche zum Beispiel, Katrin?
Mein Lokal, dein Lokal, genau, war ich dabei. Genau. The Taste, Köchenschlacht.
The Taste, warst du auch dabei?
Ja, das in der Vorausentscheidung. Dann war ich mit meiner Frau vor 2 Jahren bei Sat.1 beim Schnäppchenmenü dabei. Dann letztes Jahr war ich bei Deutschland kocht noch dabei, bis in die Endausscheidung.
Und wie kam es eigentlich? Kaffee war zuerst deine Liebe und dann kam das Kochen, oder?
Genau.
Was war es erst?
Also zuerst war Kaffee und Cocktails und dann war das so, dass ich eben durch Corona ins Kochen reingerutscht bin. Wir haben ein Essen gemacht, zum Schluss hatte ich dann 30 verschiedene Essen, 3 verschiedene Lieferdienste und dann kam das mit den Weggläsern, es hat sich alles so aufgebaut und irgendwann ging es halt auch nicht mehr weg, weil die Leute eigentlich gar keinen Kaffee mehr getrunken haben bei mir. Das hat die gar nicht mehr interessiert, dass ich Kaffee machen kann. Das ging nur noch Kaiserschmarrn, Gulasch und das ganze Zeug. Und darum habe ich probiere seit 3 Jahren, möchte ich eigentlich einen Kaffee haben. Ich will das Kaffee. Und darum habe ich dieses Stübchen jetzt eröffnet. Da geht es nur um
Kaffee. Du hast ja auch so eine Kaffeemaschine da
drin. Wir waren da.
Ja, das ist krass.
Der hat ein Röstapparat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ein Röster.
Erzähl mal bitte kurz.
Aber wir haben da einen kleinen Shop-Röster drinnen mit 2 Kilo. Ja. Die großen Rösten war ja in Innsbruck auf einen 60-Kilo-Röster und dort kann ich halt eben für die Meisterschaften oder so Raritäten rösten. So wie jetzt, jeden Monat haben wir einen speziellen Kaffee, wir haben immer Schokolade, Nussi, klassisch. Mhm. Und diesen Monat haben wir einen aus Kolumbien, der schmeckt nach Erdbeere.
Was?
Genau.
Ich mache mich jetzt mal nackig, Leute. Ich habe davon noch nie was gehört. Also wie gesagt, unsere Mutter hat sehr gerne Kaffee getrunken, viel Kaffee ständig und pausenlos. Sie war sogar süchtig, möchte ich behaupten. Aber dass man Kaffee...
Das sind die Maistrinken
in Finnland, Norwegen. Dass man die so nach Erdbeere und so, dass man das habe ich nicht gewusst.
Das wusste ich auch nicht, aber es hört sich gut an. Ich kann mich nämlich erinnern, dass unsere Mutter, als sie klein war, hat wohl mit 4 Jahren angefangen, Kaffee zu trinken, wie sie mir immer erzählt hat. Und unser Großvater, der war irgendwie beim Zoll, sage ich mal. Der konnte auf jeden Fall schwarz, in der schlechten Zeit, konnte der Kaffee besorgen. Und dann hat er grüne Kaffeebohnen besorgt und die haben die dann zu Hause im Ofen geröstet. Und das war eine Erinnerung, die unserer Mutter so sehr im Gedächtnis geblieben ist, dass die also bis zu ihrem Tod davon geschwärmt hat. Also dieses Rösten, deswegen habe ich gerade danach gefragt. Aber mit dem Erdbeerkaffee, das wusste ich jetzt auch nicht.
Und du bist ja Kaffeesommelier.
Ich bin Barista. Ich habe Barista und Barista-Levels abgeschlossen. Ich habe letztes Jahr meinen Bachelor abgeschlossen und mache dieses Jahr jetzt im April bin ich beim Goran und mache meinen Master.
Wow.
Wie ist so ein Studium aufgebaut, also eine Ausbildung?
Wie lange dauert die?
Also dauern tut es von dem her nicht so lange. Die Kurse gehen immer nur so eine Woche. Man fängt mit einem früher war das Level 1 und Level 2. Jetzt hat man das in Intermedia und so ein bisschen Profi aufgesplittert. Es geht immer eine Woche. Du hast aber viel, du brauchst viel Zeit, um das nach dem Kurs zu lernen, zu trainieren. Also du hast zum Beispiel, um den Bachelor zu machen, musste ich jetzt fast 5 Jahre warten. Mhm. Eigentlich müsstest du jetzt für den Master fast wieder 2-3 Jahre warten. Okay. Dadurch, dass ich aber jetzt schon fast 17 Jahre in dem Business bin, habe ich die Erfahrung, dass ich den Master jetzt machen darf. Und da fahren wir jetzt eine Woche zum Goran in die Kaffeeschule.
Wer ist Goran?
Goran Huber ist mein Kaffeetrainer, Schüler, Lehrer, alles. Der hat das Kaffeeinstitut in Innsbruck oder in Ruhm und hat selber an vielen Weltmeisterschaften und so teilgenommen. Und der trainiert und bildet halt Leute aus. Und da fahre ich jetzt hin für eine Woche. Habe dann eine Woche von 8 Uhr bis 19 Uhr Schule, gehe dann 5 Stunden ins Hotel weiterlernen, fahre dann nach Hause, muss eine komplette Rüstung und ein paar Sachen vorbereiten, fahre dann wieder runter und lege meine Prüfung ab.
Boah, das ist aber echt irre.
Wahnsinn.
Also Respekt, da hast du ja ein richtig fettes Programm vor dir.
Ja,
das und du hast noch deine krassen Restaurationen.
Ja, ja.
Genau, wir haben ja auch, ich habe ja nicht nur als Barista, ich habe ja den Barkeeper, ich habe den Barmaster gemacht, ich habe Käsesommelier gemacht, Biersommelier, Wassersommelier, Weinsommelier.
Was, vor allem Wasser.
Wow. Zigarre.
Schmeckt wie Wasser.
Ja, Wasser ist nicht gleich Wasser und das ist das Problem, was wir
also
bei den Kaffeemeisterschaften kommt das alles zu. Wir haben für eine Meisterschaft eine Kuh gemietet und die jeden Tag zur selben Zeit gefüttert und zur selben Zeit molken, dass der Eiweißgehalt und der Geschmack konstant bleiben. Also man kann das auf ein Level treiben. Beim Filterkaffee bauen wir aus neutralem Wasser, wir holen das in der Apotheke ab und bauen mit 3-4 verschiedenen Lapex, nennt man das in die Firma, bauen wir unser Wasser nach. Also ich kann weltweit jedes Wasser nachbauen und ich kann für jeden Kaffee ein eigenes Wasser kreieren, um das Beste aus dem Kaffee rauszuholen.
Das ist ja der Wahnsinn.
Was jetzt so mal aus der Lameng geschossen, was ist beim Wasser wichtig, wenn man da Kaffee draus macht? Also was, möglichst wenig Kalk? Oder?
Nein, du brauchst ein bisschen Kalk, du brauchst ein paar Schwebstoffe drinnen. Es soll nicht komplett gefiltert sein, es soll aber auch nicht verkalkt sein. Es soll nicht zu weich und nicht zu hart sein. Man kann kann sich das ausmessen einmal und dann schaut man, welchen Kaffee man trinkt und dann kann man das benutzen.
Und beim Bier?
Beim Bier braucht man auch gefiltertes Wasser, aber da ist nicht so schlimm.
Ich habe nämlich mal gehört von Katrins Vater in Scherding in Oberösterreich. Da gab es früher ganz viele, in Anführungszeichen, Brauereien. Jetzt gibt es nur noch 2 und angeblich können die alten Fans dieser beiden Marken herausschmecken, aus welchem Quellwasser gebraut worden.
Das kannst du, wenn es regional ist, das machen ja die ganzen Whisky-Hersteller, nehmen das Wasser ja von ihrer Destillerie am Bach raus.
Okay.
Weil das oft diese Noten gibt. Aber es wird immer schwerer und schwerer und früher gab es ja den Witz, wenn ich dich nicht mag, pinkel ich dir vor der Brauerei rein.
Ah, ein guter Witz. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir wollten
überhaupt
ja eigentlich.
Nicht.
Ja,
das ist so umfassend, das wusste ich gar nicht. Dass
ja
Marcel so viel macht. Katrin, bald schon die Faust, weil sie möchte auch noch eine.
Ich möchte
Frage
dich los. Schlagen.
Ja, du bist ja gastronomisch, ja wirklich so ein Tausendsasser und du machst ja so wahnsinnig viel. Ich meine, wann geht es bei dir los morgens? Schläfst du überhaupt in der Nacht?
Also ich schlafe schon noch, aber wenig. Also ich stehe meistens so 4:45 auf und dann geht's los für mich.
Okay.
Und derzeit. Jetzt komme ich relativ früh eigentlich nach Hause gerade. Normalerweise, wenn ich ein bisschen mehr messen und noch andere Sachen habe, kann es auch schon mal 10, 11 werden. Okay. Schlafen tue ich so zwischen 2 bis 3 Stunden. Ich kann nicht mehr länger schlafen seit den Chemos. Es wird aber jetzt besser, dass ich mehr zu Hause bin und mehr liege. Also ich bin munter und jetzt schaue ich halt, weil ich ja verheiratet bin, dass ich mehr zu Hause auch mal ab und zu bin.
Ja, genau, sonst vermisst deine Frau dich. Wie lange bist du schon verheiratet?
Fast 2 Jahre jetzt.
Oh.
Und du hast was Ungewöhnliches gemacht.
Kann
also
auch gratulieren.
Das hat eigentlich, glaube ich, soweit ich das weiß, nur ein einziger Freund von mir aus der Schule gemacht. Du hast deinen eigenen Nachnamen abgelegt und den deiner Frau angenommen.
Nein.
Nein?
Der Großmutter, oder?
Nein, ganz nicht. Wir konnten uns nicht einigen. Ich hatte früher Kleweinkreis und meine Frau von der Brele. Ich wollte ihr nicht annehmen, sie meinen nicht. Beide behalten denselben Namen, Wolzinisch. Und dann haben mich, wie als wir bei meiner Mama beim Trinken waren, gesagt, dann nehmen wir den von meiner Mama an, weil die war ich geschieden. Und meine Frau hat ja gesagt.
Okay.
Und dann habe ich nach über 50 Jahren das erste Mal in dem Dorf den Namen gewechselt. Das waren, wenn man das gewusst hätte, dass das so ein Aufwand, wir haben fast 7 Monate gebraucht. Wir haben bis kurz vor der Hochzeit noch nicht gewusst, dass ich den Namen kriege oder nicht. Weil wir waren eigentlich der Meinung, dass wir gesagt haben, wir heiraten und wir nehmen einfach den Namen an. Nein, bei der Hochzeit muss einer den Namen haben. Und das konntest du alles nicht in Deutschland machen, sondern ich musste jedes Mal nach Österreich zurück. Oh. An Standesamt. Das Standesamt hat aber alles nichts digitalisiert etc. Meine Mama war schon 10 Jahre geschieden von meinem Vater. Das war ein Mordsterarietra und jetzt heiße ich halt Montaberti.
Aber schöner Name.
Ja, sehr ich schön. Auch.
Montaberti.
Genau, italienisch. Hartes P, sagen
mit
wir.
P.
Aber ja, das kennen die Deutschen
Dialekt.
Nicht. Das kennen die Deutschen ja nicht. Weiches und hartes P.
Montaberti.
Genau, und ich muss dich jetzt das einfach fragen, weil ich bin ja auch eine Österreicherin in Köln gestrandet. Wie ist es als Österreicher hier in Köln für dich? Mögen
auch
dich
so
die
schön
Leute?
Wie für Katrin?
Du hast ja auch dein Dialekt, würde ich sagen, ist ein bisschen härter wie meiner, oder?
Mein Dialekt hört man fast gar nicht mehr.
Nein.
So.
Nein, aber kannst du Hochdeutsch? Also ich kann es nicht.
Ich könnte Hochdeutsch, ja? Aber ich mag es nicht, weil das sich für mich komplettes Umstellen.
Ja.
Ich probiere immer schönes Deutsch zu reden, dass mich hier alle verstehen. Wenn aber wer kommt, wenn wir zum Beispiel beim Stammtisch sitzen, reden wir ganz anders. Oder wenn meine Mama redet, da sagt ein Kunde von mir, Marcel, seit wann kannst du fließend Chinesisch? Sag ich, hab nur Tirolerisch geredet.
Genau, und das muss man auch dazu sagen, wir haben einen Österreich-Stammtisch hier in Köln und seit 2-3 Jahren ist der eigentlich immer bei dir. Und das
genau.
Ist, ich gestehe, war jetzt die letzten paar Male nicht, aber es ist immer ein sehr schönes Aufeinandertreffen, weil er wirklich so Wien, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg,
genau,
Tirol, also es ist ein Österreich-Stammtisch und es ist immer sehr nett, weil man ja, und ich kenne das ja selbst, man spricht immer etwas schöner, wenn man in der Arbeit ist oder mit
Katrin redet euch
nicht, mit euch jetzt nicht, aber dann trifft man sich auf dem Stammtisch und dann redet man halt wieder so, wie man es gelernt hat.
Genau, man schaltet einfach um. Das ist, meine Frau sagt das immer, wenn wir über die Grenze drüber fahren, braucht es fast 2 Tage, dass ich wieder normal rede. aber nee, das ist ganz normal. Aber ich fühle mich in Köln wohl. Ich sage immer, ich beschimpfe meine Kunden immer. Ich meine es oft wirklich böse, wenn ich es mit ihnen sage. Und die meinen, ich mache einen Schmäh und lachen drüber und sagen, ach, das ist nur der Tiroler.
Ja, genau.
Wo ich mir immer denke, so, ich habe dich gerade komplett fertig gemacht. Alle Österreicher sagen so, ei, ei, ei.
Ja, die Kölner nehmen das dann nicht so ernst.
Nein.
Die Kölner ist das dann Spaß
genau.
Und für dich eigentlich bitter. Aber so geht es sich doch auch aus, wie ihr sagen würdet.
Na, das passt auch. Nur das Problem ist halt, wenn das halt von mir Kollegen in den Läden probieren, fliegen die halt brutal auf die Schnauze, weil das funktioniert halt wirklich nur bei mir.
Aber so ist der Stammtisch, der österreichische Stammtisch, den ihr habt oder den ihr macht im Tiroler, ist es auch so eine Hommage natürlich dann an Österreich?
Das hat sich so ergeben. Irgendwann wir haben so eine Facebook-Gruppe, das ist eingeschlafen und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich übernehme das und jetzt organisiere ich das einmal im Monat. Und da wird halt meistens dann österreichisch gekocht. Es gibt halt genauso Spezialitäten, was du sonst nicht kriegst. Wir haben jetzt letzte Woche zum Beispiel Käsekreiner, also wir sagen Eitrige, und ein Krokodil dazugeben. Krokodil ist eine Essiggurke. Und da kommen die halt von überall her, weil es das halt hier nicht gibt.
Was ist das Weiteste, woher die Österreicher kommen, um dann am Stammtisch teilzunehmen?
Wien.
Ja, Vorarlberg.
Wien, Vorarlberg haben wir dabei.
Nee, ich meine so im Umkreis von Köln.
Holland.
Ach so.
Holland.
Der Leon ist da Innsbrucker, der lebt in Holland und ist Lokführer, ist ein guter Freund schon, der war auch auf meiner Hochzeit. Der ist der Weiteste, was wenn wir Stammtisch haben, dann reist der aus Holland an.
Marcel, aber jetzt, mir fällt gerade ein, in den Tiroler Stuben, in deinem Stübchen, wenn man da hingeht und ein bisschen einen Hunger hat,
okay.
Welche
okay.
3 Sachen sollte man unbedingt zu sich nehmen, also deiner Meinung nach. Was ist das?
Also wenn es nach euch geht,
ja.
Kaiserschmarrn, Strudel, Leberkäse.
Ja.
Wenn es nach mir geht, herzhafte Strudel, weil das kennen die Deutschen alle nicht, da sind die verzweifeln dran. Dann erst den Kaiserschmarrn und dann Leberkäse, aber nicht im Semmel, sondern schön mit einer Scheibe Brot.
So.
Mit Senf?
Mit Senf,
okay.
Mit Krähen, mit allem, aber mit einem Hausbrot, weil Leberkäse gibt es ja mit einer Semmel ist eigentlich nur, wenn du schnell irgendwo hinläufst, dass es in der Hand haltest. Aber bei uns ist eigentlich klassisch im Laden Scheibe Leberkäse, alles an der Seite und ein Brot dazu. Das ist eigentlich die originale Variante. Aber die Leute haben ja keine Zeit mehr, jetzt gibt es Leberkäse.
Ach so.
Wie heißt immer das Brot, was ich immer so gerne in Österreich esse?
Schweinsbratelbrot.
Bratelbrot.
Ja, schön mit Schweinefett drinnen, das ist ja gut.
Mit aufgeschnittenen Schweinsbraten und mit Grennen und Gurken.
Oh, das fand ich immer toll.
Wir waren in Ausseefern.
Genau, in der Steiermark.
Ja.
Also ich finde auch, du sprichst natürlich ganz anders österreichisch als die Katrin.
Ja, du bist in Tiroler und ich muss Österreich.
Ja, das sind Welten.
Ich verstehe ihn besser, Katrin. Muss ich leider wirklich sagen.
Einfach unterm Tisch drehen. Also
ich finde es immens wichtig, dass in Köln, dass es solche Anlaufstellen überhaupt gibt, auch wenn man nicht am Stammtisch teilnehmen darf.
Anlaufstelle. Ja, wo man, die armen Österreicher in Köln. Ich
finde das super. Hilft sich. Also wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe und wenn da Fragen sind oder wenn einer nach Hause fährt, fragt prinzipiell jeder, muss ich was mitbringen? Braucht irgendwer was? Letztes Mal kam jetzt die Diskussion auf, wo versichern wir uns als Österreicher in Deutschland? Genau, ja, und dann hilft man sich halt gegenseitig, gerade so, wenn du neu bist, ist das halt relativ schwierig, weil wir in Österreich zum Beispiel, gerade beim Gehalt, das hat mich damals, wo ich das erste Mal nach Deutschland gekommen bin, richtig gelingt. Wir reden in Netto, ihr redet in Brutto.
Ach so?
Ich habe ein Netto-Gehalt verhandelt, er hat aber ein Brutto-Gehalt. Als ich meinen ersten Lohn gesehen habe, habe ich gesagt, so, ja genau.
Ich fahre wieder nach Hause. Ja, genau. In Köln heißt das,
das ist krass.
Wir kennen uns, wir helfen uns.
Richtig, der Klüngel.
Das ist auch eine ganz alte Geschichte, glaube ich.
Ja, aber die Kölner sind ja eigentlich auch schon sehr hilfsbereit, oder?
Und ja, aber du als Österreicher bist du nicht sofort so drinnen, weil du redest anders, du verhältst dich auch anders. Wir haben andere Sitten. Also ich kann, wenn du zum Beispiel bei uns an einem Stammtisch in Österreich sitzt als Deutscher, ist das so, du wirst aufgenommen, aber du wirst nie dazugehören, weil du bist immer ein Deutscher. Dir wird geholfen.
Preis.
Dir wird immer geholfen, die werden dich auch überall einladen. Alles, das ist kein Problem, aber du wirst nie dazugehören, weil Wenn ich die Unterschiede sage, ich vermisse manche Sachen bei mir zu Hause und manche Sachen nicht. Manche Sachen wie zum Beispiel, ich rufe an, alle helfen mir, wir brauchen was, es wird geliefert, jeder hilft zusammen. Du lässt einen kleinen Furz, es ist ein Orkan im Dorf. In der Stadt ist es so, du kannst hier ganz alleine leben, ohne dass dir wer hilft, wer sieht. Du hast aber viel mehr Möglichkeiten, weil du kannst über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Tiroler Stübchen oder den Tiroler in Österreich machen würde, würde das gar nicht funktionieren. Die Hälfte von uns.
Es gibt ja.
Die Hälfte von uns?
Ja.
Die Hälfte von uns braut selber, brennt selber Schnaps, macht den Speck selber. So, wie soll ich dir jetzt den Speck verkaufen, wenn du den selber machst?
Ja, natürlich.
Und bei Kaffee ist es halt so, dass wir, sagen wir mal so, in der Gastronomie sind wir fast, bös gesagt, 10 Jahre hinterher. Wir sind zwar freundlich, serviceorientiert, aber bei uns kann nicht jeder einen Laden eröffnen. So wie in Deutschland. In Deutschland sagst du jetzt heute, ich bin jetzt kein Friseur mehr, ich mache jetzt morgen einen Kiosk auf, dann gehe ich zum Amt, zahle 39 Euro und dann habe ich einen Kiosk. Das heißt aber nicht, dass ich Ahnung von dem habe, aber naja, ich kann alles eröffnen. In Österreich kannst du das nicht. Das läuft ein bisschen anders da ab. Ah. Darum entstehen Neuheiten nicht so schnell. Meine Frau lacht immer schon, wenn wir nach Hause fahren, da entstehen jetzt gerade die Barbershops, die was es hier schon seit Jahrzehnten gibt.
Ja, ja.
Das ist in Österreich, fängt das jetzt in Vorarlberg und Tirol mehr und mehr an. Würstelbuden verschwinden, Dönerbuden gab es immer schon, jetzt fangen bei uns die Chinesen-Shops und die Sushi-Läden und das alles an. Das, was hier eigentlich schon Normalität ist. Und das ist das, wo ich sage, ich würde sogar nicht mehr zurück nach Österreich ziehen.
Okay.
Ah, okay. Interessant.
Finde ich auch sehr interessant.
Weil das nämlich lustigerweise ein Element ist, das mich immer an Österreich reizt, dass also noch Sachen da im Standardprogramm sind, die hier auch verschwunden sind.
Mhm.
Ich sag, du hast jetzt gerade Würstelbuden gesagt. Das gab es früher, glaube ich, nicht in diesem Sinne in Deutschland, außer so am Bahnhof oder, also ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Aber es hat, weil es eine Tradition vertritt und die auch gut gemacht ist, auch mit diesen ganzen verschiedenen Wurstarten in dieser Form, oder in den Cafés, in den kleinen großen Städten, wo man sich reinsetzt und dann irgendwie einen hochwertigen Snack essen kann.
Mhm.
Das ist Normalität, so wie ich das beobachtet habe. Und das gefällt mir extrem gut, weil ich dann immer denke, da steht jemand, der kümmert sich gedanklich auch darum, dass es den Kunden gut geht. Das ist immer so mein Eindruck.
Es ist mehr durchdacht und es wird halt auch mehr Wert auf Kleinigkeiten gelegt. Auch meine Gerichte oder was ich koche, sind maximal 5 oder 6 Zutaten. Weil dadurch, dass ich ja so viel in der Weltgeschichte herumgekommen bin, habe ich bei vielen Köchen auch gelernt, einfach je mehr Zutaten, desto weniger schmeckst du raus. Das ist zwar für die Sterneküche, sieht das immer hübsch aus mit dem Pünktchen, aber wenn man das mal auseinanderschlüsselt, sind das meistens nur 5 Zutaten, nur in 10 verschiedenen Formen angebaut. Und das ist das, wir haben verlernt, langsam zu kochen. Braten, 100 Grad, hat die Oma in den Ofen geschoben, dann sind alle aufs Feld gegangen, dann hat es 3 Stunden länger gedauert, das war kein Problem, weil der Braten hat immer noch zart, der war immer noch weich, weil der hat einfach Zeit gehabt. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen Essen in 15 bis 20 Minuten kochen, das Fleisch wird zäh, das hat keine Zeit zum Ruhen. Dasselbe ist, der Kunde hat keine
Muße
mehr, sich hinzusetzen. Ich sehe es jetzt im Stübchen wieder, die kommen rein, ich frage sie, wie kann ich helfen? Dann bestellen die schon im Stehen. Dann sage ich, zu mitnehmen. Nee, ich will hier essen, sage ich. Ja, warum sitzt du dich dann verdammt nicht mal hin? Ich habe dich ja nur gefragt, was du möchtest, dann platziere ich dich. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben vergessen oder verlernt zu genießen. Da sind uns die südlichen Länder voraus. Mhm. Aber wir müssen da wieder hin ein bisschen zurückfinden. Aber wir haben die Zeit auch nicht mehr. Unser Leben wird schneller. Handys. Ja. Ich sehe es immer mehr und mehr. Wenn wir uns treffen, ich muss mich selber auch an der Nase nehmen, meine Frau schimpft auch mit mir, dass ich am Handy bin. Dadurch, dass ich so viel arbeite, läuft alles über das Handy. Aber wenn wir uns treffen zum Beispiel, von 5 Leuten sind 5 am Handy, wo ich dann auch ab und zu sage, hey Leute, wir treffen uns, da hätten wir daheim eine Videokonferenz machen genau. können, da hätte ich was anderes machen können.
Finde ich auch.
Wir haben so einen Deal, wir haben so eine Gastrogruppe ab und zu gehabt, alle Handys in die Mitte und der Erste, was es nimmt, zahlt die Rechnung. Seitdem ist das ein bisschen entspannter. Wenn
Gute
man mal,
Idee.
Wenn man mal sagt, okay, man hat das Problem, mein Kind ist krank, nimm das Handy. Aber es ist so, wir sind mehr am Handy, als mit Menschen uns am Kommunizieren.
Ja, du hast total recht.
Da hast du völlig recht. Das stimmt. Das
sieht man ja überall. Die Leute stehen auf der Straße, warten Klotzen auf die Bahn, auf den Bus und genau. keine Ahnung, in der Schule.
In der U-Bahn, alle gucken aufs Handy. Man müsste das eigentlich mal zählen, habe ich letztens mal gemacht.
Wer ein Buch dann, in der Hand hat, fast keiner mehr.
Ich bin letztens richtig. Gefahren, dann habe ich mal gezählt und habe irgendwie 35 Leute gezählt, die halt am Handy sind.
Alle.
Und ich bin es auch.
Wie gesagt, jeder von uns. Weil ich gehe raus, ich weiß jetzt, wenn ich heute hier aus dem Podcast rausgehe, habe ich jetzt schon, mein Handy pimpelt schon die ganze Zeit. Da sind WhatsApp-Nachrichten, alles drauf, die E-Mails kommen rein und alles.
Aber jetzt... wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, du hast ja vorhin erzählt, dass du Krebs hattest und dass du viele Chemotherapien machen musstest und eine Lunge fehlt. Wie schaffst du das denn eigentlich, wenn du jetzt auch so viel arbeitest, so auf dich Acht zu geben, dass deine Gesundheit stabil bleibt?
Also ich schaue jetzt über die Schulter, aber meine Frau wird mich jetzt treten. Ich schaue nämlich gar nicht auf mich. Okay. Es ist aber so, ich habe das nie gemacht. Ich war während der Chemo habe ich Vollzeit gearbeitet als Selbstständiger. Ich schaue ja jetzt immer noch nicht wirklich auf mich. Ab und zu, wenn du es 20 Jahre hast, so wie ich, ist es relativ schwer, in einem Außenstehenden zu erklären, dass
das gehört dazu,
es tut
ne?
weh. Ich habe jeden Tag Schmerzen, es tut immer irgendwo weh, ich blute immer irgendwann einmal. Wenn irgendwas Außertürliches kommt, sage ich, okay, weiß ich, was ich zu tun habe, weil ich habe einen befreundeten Arzt, der was für mich zuständig ist. Wenn ich Probleme habe, rufe ich an, sage ich, hey, das Problem hat man noch nie, das, dann werde ich hingeschickt, was ich machen soll. Aber ansonsten, meine Nieren haben immer Probleme, weil ich kann ja nur 100 Milliliter trinken alle halbe Stunde oder essen. Also ich muss ja dauerhaft essen, trinken. Ich habe ja kein Hungergefühl durch die Magenentfernung. Meine Nieren und meine Leber, ohne mit dem Stümmelchen, das arbeitet so. Dann habe ich ja hier einen Ballon drinnen, dass meine Organe nicht wandern. Da bin ich auch so ein Testkandidat geworden mit einer von über 30 Leuten jetzt derzeit weltweit. Das Ding hat mir schon durchstochen.
Was? Also du hast einen Ballon
ich habe hier einen Ballon
also das
drinnen.
Macht Sinn?
Dass meine Organe nicht genau. anfangen hochzuwandern, weil mein Magen ja fehlt und meine Leber und so, das ist so, das wird alles nach oben gehen ein bisschen.
Ja, ja.
Und vielleicht zum Beispiel vor 2 Jahren bin ich mit meiner Frau eine Rundreise gemacht, Vietnam, Asien, Kambodscha und so. Und da habe ich mal das, muss ich einmal, ja, muss ich bin an die Tankstelle und Luft reinmachen. Dieser Sack.
Ernsthaft?
Ja, das weicht die Luft, also ist keine Luft, sondern Gas. Und da hat man das halt, war ich richtig clever. 2 Tage vor dem Flug haben wir gedacht, Kast, machen wir gleich alles. Ja, 10.000 Meter, ich bin oben fast verreckt. So wert ist denn der Luftballon, hat sich ausgedehnt. Wir hatten eine Zwischenlandung. Meine Frau Flugangst. Oh. Und ich lag 8 Stunden am Flughafen auf dem Boden, habe geschlafen, weil es mir nicht gut ging. Das sind halt so Sachen. Ich kann darüber lachen. Meine Frau kriegt ab und zu wirklich, die schimpft. Ich verstehe es zur Zeit, was auch. Für mich ist Normalität.
Also Marcel, ich muss sagen, dass du da so offen drüber sprichst, finde ich total klasse. Wir haben das natürlich nicht gewusst. Wir wollten ja mit dir über Tirol sprechen, über den Tiroler, über das Stübchen, über das Essen und so. Und ich denke echt, du hast ganz schön viel mitgemacht. Und ich bewundere dich. Also ich finde es echt so krass. Du wirkst ja total vital, energiegeladen, voller Pläne. Das finde ich toll. Also ich kenne dich jetzt nicht so gut, aber ich habe schon das Gefühl, du lebst dein Leben, du lebst deinen Traum, du machst die Dinge.
Ja, also ich bin jetzt langsam in dem Punkt, wo ich machen kann, was ich möchte oder was mir Spaß macht. Habe aber auch schon in meinem Auto gelebt, weil ich einfach alles verzockt hatte mit Projekten oder es nicht so lief. Aber ich sage einfach, es gibt immer Leute, die haben ein härteres Päckchen. Ich habe einfach nur mein Päckchen. Jeder hat sein Wachtel zum Tragen.
Und vor allem, du hörst dich ja irgendwie so an, als wärst du irgendwie 70 plus, aber du bist ja gerade mal 35.
Nein, ich werde jetzt das Jahr 40.
40, aber da hast du ja wirklich,
ich habe es halt jung angefangen. Ich war ja früher, ich habe ja schon mit 14, 15 war ich Wildwasserrafting, mit 15 habe ich meine Lehre angefangen. Mhm. Also in Österreich läuft das ja alles ein bisschen früher ab, weil wir mit dem Schulsystem schon mal viel schneller mit Lehren und so. Und ich bin halt viel herumgekommen, weil das war das Einzige, was ich immer gewusst habe, Geld kommt und geht und Reisen und das kann da keiner nehmen. Und ich rechne halt nicht mehr in Geld. Ich rechne in Stunden.
Jetzt hast du in Ehrenfeld das Tiroler Stübchen eröffnet, quasi noch so als Bonbon obendrauf. War das ein lang gehegter Traum oder wie kam das quasi
Stübchen
noch mal einen zweiten Laden aufzumachen?
Genau, Stübchen selber nicht so, aber das Café. Ich wollte ein reines, klassisches Café wie früher haben, aber halt ein bisschen moderner, nicht so dieses Wiener Altbacken-Café, sondern du konntest bei mir jetzt Filterkaffee auf höchstem Niveau trinken.
Also Filterkaffee auf höchstem Niveau, da stelle ich mir vor, dass man mit einer ganz edlen weißen Tasse dort sitzt und ganz normal Kaffee trinkt. Aber ich vermute, da steckt noch was ganz anderes hinter.
Genau, nee, es geht um die Bohnen. Also wir haben da so Bohnen, wo es Kilo dann 200, 300, 400 Euro kostet. So Geisha aus Panama, werden auch viel auf den Meisterschaften verwendet.
Was?
Aber das heißt ja nicht nur, dass du 45 Euro zahlst, sondern es gibt ja von 5,50 Euro bis hoch 45 Euro. Und da geht's eher mir darum, dass ich den Leuten mal Sachen zum Testen gebe, dass sie sagen können, Filter schmeckt nicht mehr so wie vor 30 Jahren. Das schmeckt fruchtig. Wir haben zum Beispiel meinen Meisterschaftskaffee von letztes Jahr aus Indonesien. Da kostet Kilo so knappe 60 Euro. Da kostet die Tasse 8 Euro jetzt zum Beispiel. Und schmeckt noch Honigmelone, Serrano-Schinken und Pfeifen-Tabak.
Das kann ich mir gar nicht
vorstellen. Wahnsinn, ne? Ist das ein Solo-Getränk oder trinkt man das und isst etwas dazu?
Man kann dazu essen. Es gibt auch im Asiatischen die Kombination, dass man Getränke und Essen kombiniert und das auch mit Essig, mit Kaffees und dann auch einen Lachs oder dazu kriegt. Aber wir sagen immer, wir starten mit einem Kaffee, dann entweder süß oder herzhafter Strudel oder die geile Kombi, den Mix machen. Dann hast du einen halben herzhaften und einen halben süßen drauf.
Ah.
Nur mal ganz kurz auf den Kaffee zu kommen. Also wenn du da eine Tasse für 45 Euro trinkst und der nach was auch immer schmeckt, nimmt man da auch Milch dazu oder trinkt man den pur? Oder ist das so, wie die Leute das dann wollen? Oder sagst du bitte ja, keine Milch und ja, keinen Zucker, weil der so toll ist, dass man da gar nichts braucht dazu?
Also meine ganzen Barista-Kollegen, viele sagen, kein Zucker, keine Milch, nichts. Ich sage immer, nimm das, was du möchtest, weil du bezahlst. Ich leite dich nur. Du kriegst ja von mir nicht nur einfach die Kanne hingestellt, du kriegst ein spezielles Glas, wo ein Berg drinnen ist zum Beispiel. Wir haben die so gewölbt.
Was ist da drin?
Wir haben so ein Glas, das ist wie ein Berg aufgebaut.
Ach, ein Berg.
Und wir haben alte Emailbecher, wo du ausschenkst,
schön,
so ein Kännchen.
Ja, schön.
Das
ist schön,
du kriegst ein Wasser dazu, du kriegst das Probenröhrchen dazu, wo draufsteht, welche Farbe, welche Varietät, wie er gewaschen ist oder wie er zubereitet ist. Und dann erkläre ich dir, Wahnsinn, wie du den Kaffee zu trinken hast. Du trinkst Kaffee nicht sofort. Du trinkst Filterkaffee, lässt du ein bisschen abkühlen und du trinkst ihn im heißen, im lauwarmen und im kalten Zustand. Wenn du Kaffee im kalten Zustand trinken kannst, ohne dein Gesicht zu verziehen, derjenige alles perfekt gemacht. Der hat die gute Bohne gehabt, er hat den gut gebrüht und alles hat gepasst. Man hat ja früher gesagt, kalter Kaffee macht schön. Das hat man früher gesagt, weil die Zentimeter dick Schminke drauf hatten. Die wäre bei heiß Wasser, beim heißen Kaffee verlaufen, darum haben wir den kalt getrunken. Wir trinken aber, wenn wir Cuppings zum Beispiel machen, immer heiß, lauwarm und kalt, weil im kalten Zustand finde ich jeden Fehler. Im heißen Zustand kann ich dir alles verheimlichen, sage ich immer.
Ach, das ist interessant. Aber eine Tasse Kaffee für 45 Euro. Woher kommt die Bohne dann?
Da haben wir zum Beispiel jetzt einen Geisha aus Panama. Und
ich dachte, Geisha ist japanisch.
Ja, das ist die Bohnenart, nennt sich Geisha. Und die werden halt viel bei Meisterschaften genommen, weil die haben sehr harmonisches und florale Noten drinnen und werden sehr gern für Filterkaffees verwendet. Und da kosten halt eben so 100 Gramm von 25 bis 80 Euro.
Wahnsinn.
Und dann blickst du halt bei einem Kilopreis zwischen 300 und 500, 800 Euro. Zum Beispiel mein Meisterschaftskaffee kostet zwar von letztes Jahr nur 80 Euro das Kilo, aber du musst den ja noch rösten. Ja. Das heißt, du verlierst nochmal 20% Einbrand, das verlierst. Dann kommt die Kaffeesteuer mit 2,70 Euro dazu. Das ist bei den teuren Kaffee irrelevant. Aber zum Beispiel, ich habe für die Meisterschaft knappe 35 Kilo benötigt. 30 Kilo zum Rösten, das Profil rauszufinden, zum Trainieren. Du, an der Meisterschaft brauchst du dann nicht viel, da brauchst du ein paar hundert Gramm. Und das ist das, was es so teuer macht, dass du zum Beispiel in Dubai gibt es jetzt gerade einen, da zahlst du $100 für die Tasse. Das ist derzeit der teuerst gehandelte Kaffee. Der ist auf einer Auktion, haben die ein paar Kilo gekauft. Und das ist halt derzeit der beste von Cup of Excellence gekürte Kaffee. Das ist wie beim Wein, gibt es bei uns so Scores. Und normales Kaffee hat so zwischen 80 vom Score her Kaffees drinnen. Und überall, wo ihr lest, diese Specialty Coffees oder Originals, seien ab 80, 85, 90 Scores bis 93 hoch. Weiter wird es dann schon sehr, sehr teuer. Aber ich habe zum Beispiel jetzt den, was ich jetzt gerade als Monatskaffee habe, den aus Kolumbien. Der hat Score 87. Und wenn du den halt, wenn du den aufmachst nach dem Rösten, meinst du, du stehst im Erdbeerfeld. Boah. Wenn du den als Espresso trinkst, hat der eine, wirklich, als würdest du in die Erdbeere beißen. Machst du den als Cappuccino, meinst du, wie früher in die Joghurette.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Und hast du denn, also gibt es denn die Kundschaft auch in Ehrenfeld für eine
es
Tasse?
Gibt diese
für
Kunden,
45 Euro,
gibt
also
es?
Für
genau, aber ich bin nicht drauf aus, diesen jeden Tag zu verkaufen. Ja. Mir geht es eher darum, dass Leute einfach mal Kaffees probieren, die was nicht wie vor 20 Jahren der italienische dunkel gebrannte Kaffee schmecken, nur Schokolade, karamellig. Wir haben immer zwei Bohnensorten im Programm, immer klassisch fruchtig und wenn du mal probieren willst, diese High-End-Dinger. Und bei dem Filterkaffee habe ich auch ganz klassische Kaffees drinnen, aber halt wirklich auf sehr gutem Niveau gebrüht, dass du sagst, das ist ein Kaffee, so würden wir den auf der Meisterschaft rausgeben.
Das wusste ich alles überhaupt gar nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe das vielleicht mal mit einem Auge gelesen, dass es so etwas gibt, so das Meisterschaften und so Connoisseure, die sich
du bist
so sehr
Kaffee-Sommelier.
Ja. Ein Barista.
Barista, genau. Ja, ja. Es heißt Barista dann.
Ich musste gerade in mich hineingrinsen, weil mein Freund Till in Düsseldorf, der hat sich mal vor ein paar Jahren für 1500 Euro oder was eine Kaffeemaschine gekauft. So eine glänzende, schöne.
Schön.
Und dann hat er zu Hause dann auch am Anfang natürlich ganz viel experimentiert. Und dann hat er sich Kaffee gekauft und war in dem Laden, hat dann auch was Teures mitgebracht. Und hat der Mann gesagt, der den verkauft hat, der Verkäufer, so ein Espresso, der muss richtig verbrannt schmecken, der muss richtig verbrannt schmecken. Und das sagt er mir die ganze Zeit auch ins Telefon, wenn ich mit ihm dann da spreche und ich mit meinem billigen Filterkaffee da irgendwie was mache. Also den wirklich ganz klassischen
Kaffee. Wie viel Kaffee trinkst du denn eigentlich so am Tag?
Vor meiner OP mit dem Magen so zwischen 30 bis 40 Espresso.
Nein.
30?
So viel? Ja, nein. Wir trinken viel. Wir trinken in der Früh. Bei jedem Kunden, wo ich bin, trinke ich einen. Ich trinke die sogar, wenn die schlecht und scheiße schmecken, weil für mich ist das Sensorik-Training.
Bist du süchtig dann?
Nein.
Schon, kann man sagen?
Nein. Koffein wirkt ja erst nach 40 Minuten. Wenn du eine Tasse trinkst, eine Tasse Filterkaffee hält 4 bis 7 Stunden. Trinkst du zwei Tassen, ist es nur noch 2 bis 5 Stunden. Und je mehr wir trinken, bei uns war das mal, wir haben das mal vor Jahren mal ausgemessen mit einem Doktor, mein Koffeinlevel war damals auf 30 Minuten.
Ah ja.
Oh. Wenn du aber dann 5 bis 10 Tage keinen Kaffee mehr trinkst, starte ich auch wieder bei den 7 Stunden. Also es ist relativ schnell wieder auf Normalität zurück. Jetzt ist es so, jetzt mit dem Stübchen ist es so, dass ich jeden Tag meine 2 Kannen Kaffee trinke, also 255 Milliliter und so 5 bis 6 Espresso. Wenn ich jetzt, so wie jetzt heute in der Früh, noch zu Kunden muss, bei denen die Maschine einstellen, muss ich natürlich den Kaffee auch verkosten. Und einen Espresso trinke ich komplett. Und bei dem Filter oder wenn ich irgend sowas einstelle, dann trinke ich so eine halbe Kanne. Also,
na, kein Wunder, dass du nicht schläfst in der Nacht.
Nein.
Ich wollte gerade sagen, das könnte eventuell mit dem hohen Kaffee
kommen. Aber trinkst du denn, trinkst du denn normalen Kaffee bei normalen Menschen, so wie bei uns? Oder sagst
gut,
du
dass
eher,
ich dir keinen angeboten habe.
Ja, genau. Oder sagst du,
Ich trinke das Auto noch, das Licht noch an im Auto.
Nein, ich trinke überall Kaffee, weil für mich ist das einfach wirklich reines Sensoriktraining. Ich finde die Fehler, was du gemacht hast dann. Ich werde dir die Fehler aber nie sagen, weil es ist immer, die Leute wollen das gar nicht hören, dass sie irgendwas falsch machen.
Natürlich
wenn du mich fragst, zeige ich dir die Fehler und was du besser machen kannst. Aber wir trinken halt überall. Wir gehen in jedes Café, in jeden Laden rein. Das Einzige, wo wir nicht trinken, ist, wenn der Bohnenbehälter beschichtet ist.
Wenn sie kleben. Du bist ja vom Fach offensichtlich. Wie rätst du denn Leuten zu Hause den Kaffee zu machen? Also, oder was ist für dich die beste Form? Also, ich rede jetzt von einer herkömmlichen Kaffeemaschine, so mit Filter, ne, wie wir früher alle hatten. Dann gibt es ja diese Bodum-Dinger, die man so runterdrücken kann. Dann gibt es diese Espresso-Teile,
Mokka-Kännchen?
Genau, auf den Herd stellen kann. Ich weiß halt gar nicht, wie das heißt. Ich weiß, wie es aussieht, aber ich könnte es nicht betiteln. Dann die natürlich diese Kapseln, die umweltunfreundlichen.
Sind sie nicht.
Oder Vollautomat mit Bohnen oben rein.
Also wenn wir jetzt alle vier beschreiben, dann sitzen wir in 5 Stunden noch hier.
Okay.
Wir haben Zeit. Kein Problem. Wir machen ja oft so, wir nennen es unsere Hausfrauenkurse, die sind so 3-Stunden-Kurse, da kommt man bei mir vorbei, zahlt 59 Euro und dann kann man bei mir im Stübchen Filterkaffeekurs machen, Barista-Kurse und da zeigen wir immer spezielle so Sachen auf. Wir machen auch einmal im Monat so ein Cupping, wo man Kaffees verkosten kann, von bis. Und das Einzige, was man immer beherrschen muss, bei jeder Maschine, bei jeder Zubereitungsart, alles, was mit Kaffee in Kontakt ist, muss warm sein. Ob die Tasse, die Kanne, alles muss mit heißem Wasser ausgespült sein. Und das Reinigen, nur weil die Maschine 2000 Euro kostet, erledigt sich das Reinigen nicht von alleine. Wenn ihr eure Maschine nicht entkalkt, nicht sauber reinigt, das gibt den schlechten Geschmack.
So, können wir schnell das Thema wechseln.
Das siehst du, darum trinken wir die Kaffee und sagen nichts.
Okay. Deswegen habe ich dir auch keinen Kaffee angeboten. Da konnte nichts Gutes bei rumkommen.
Ganz viel Kalk drin. Ich habe letzte Woche
schmeckt
noch
ein bisschen kalkig. Schmeckt nach Essig.
Das schmeckt nach Menschenfleisch.
Schmeckt gar nicht.
Ist uns auch schon passiert.
Ja, schmeckt gar nicht mal so gut.
Schluss mit dem Herumblödeln.
Ach, Herr Jemine. Katrin, du wolltest auch noch was zu Tiroler Speisen. Du wolltest eine Frage dazu stellen.
Marcel, was ist denn deine Lieblingsspeise hier? Also hier in Köln, die erste Frage. Und was ist deine persönliche Lieblingsspeise, die du mitgenommen hast aus Österreich?
Also hier in Köln esse ich eigentlich fast wirklich alles. Ich gehe gern jedes Restaurant, was neu aufmacht, austesten und so. Freitag gibt es immer Frittenfreitag, weil meine Frau, ich hatte Frittenfreitag, die liebt Pommes. Die hat auch als Verlobungsring einen Pommesring.
Nee.
Wie
darf ich mir das vorstellen?
Der hat bei Pfeiler Grill den Antrag von mir gekriegt in ihrem Lieblings-Pommesladen.
Pfeiler Grill?
Ja.
Ist das nicht auch in Ehrenfeld?
Ja, ist gerade um die Ecke bei uns. zu Hause ist so, wenn ich nach Hause komme, ist es, wenn wir nach Hause fahren, egal welche Uhrzeit, ist an der Grenze der Leberkassemmel. Obligatorisch. Ja, meine Frau hat immer gesagt, warum, als sie das erste Mal reingebissen hat, verstand sie es dann auch.
Ja.
Und ansonsten, wenn ich bei meiner Mama bin, ich esse gern Grießnockerl-Suppe.
Was für eine Suppe?
Grießnockerl-Suppe.
Grießnockerl.
Ja, genau. Ich brauche aber die Suppe verstanden. Nicht, ich kann nur die Nockerl essen. Am besten mit Maggi. Oder was immer geht, Schlutzkrapfen.
Schlutzkrapfen, oh ja.
Die sind gefüllt dann mit Käse und Spinat.
Mit Bergkäse, mit Kartoffel, mit Spinat.
Ja, genau.
Das Schlutzkrapfen.
Ja. Also was Schlutzkrapfen sagt man in Südtirol, wir sagen Schlipfkrapfen.
Ja, Schlipf. Ja. Okay.
Also erklärt mich auch, was ist es?
Das sind Pirogi oder alle, kennst du so Pirogi?
Pirogi ist Kartoffel. Wieso?
Genau, und die sind so Nudelteig.
Genau, Teigtaschen.
Das ist halt, in jedem Land hat jeder diese Nudeln und wir sagen halt Schlipf oder Schlutzkrapfen und die sind halt gefüllt, werden dann im Wasser gekocht.
Also wie Maultaschen eigentlich.
Ja, Maultaschen sind gerollt, das ist wieder ein bisschen was anderes, aber geht in die Richtung, wird dann im Wasser gekocht, kommt raus und dann kommt geschmelzte Butter und Käse drauf.
Ah, guck mal, er hat geschmelzte Butter gesagt.
Ich habe das mal gegessen.
Nussbutter.
Genau,
Nussbutter. In Kaltern.
In Kaltern, in Südtirol, mit Spinat.
Ja, genau.
Oh, das war toll.
Köstlich.
Am besten mit Graukäse, aber da kann ich die Deutschen,
Graukäse ist
das sind die Deutschen, das sind die Deutschen raus, weil die sind ja mit Gouda aufgewachsen.
Ja, ist ein bisschen zu schmackig.
Ist sehr herzhaft.
Aber schmeckt auch ganz gut.
Oder wenn es ganz geil ist, so Kaspressknödel, aber frisch aus der Pfanne. Aber frisch aus der Pfanne.
Also ich höre schon, wir müssen bald vorbeikommen.
Ja.
Das ist ja jetzt hier nicht nur, ich sag mal, für Exil-Österreicher, sondern für alle, die die österreichische Küche lieben, so wie Christoph und ich auch.
Und sie näher kennenlernen.
Geht ins Tiroler Stübchen, geht zum Tiroler, lernt Marcel kennen. Also was ich ganz toll finde, was ich heute gelernt habe, ist, dass du irgendwie so viele Kaffeesorten hast, dass du dich wahnsinnig gut damit auskennst, dass man bei dir einen Barista-Kurs machen kann, eine Kaffeeverkostung, dass man dich ansprechen kann. Also du bist ja wirklich jemand, du stehst da mit Leib und Seele und du gibst den Leuten Ratschläge und hilfst ihnen vielleicht auch, den Geschmack zu finden.
Genau, ja? Schöne Dinge zu
und du machst den Stammtisch.
Genau. Wir brauchen keine Speisekarte eigentlich. Ihr kommt rein und ich führe euch durch. Wenn ihr euch darauf einlasst, werdet ihr satt rausgehen und habt Sachen probiert, was ihr euch sonst nie bestellt habt.
Ja. Und was ich ganz besonders toll finde, ist, wenn mein Bruder dann nachts um 3 Uhr Lust auf was Österreichisches bekommt, dann kann er bei dir vor der Tür auch aus dem Automaten was holen.
Genau, im Tiroler Stübchen haben wir ja 2 Automaten. Einmal den Kaugummi-Automaten wie aus den 60ern, wo ich jetzt eigentlich lachen musste, weil ich habe da eigentlich gesagt, das war einfach Nostalgie, weil der hing bei uns überall. Was ich nicht bedacht habe, dass die Jugend keine Ahnung hat mehr, wie man das Ding bedient.
Die, jetzt, die haben gar kein Geld.
Nein, doch, Geld schon, aber die wissen nicht, wo rein.
Ach so. Ich muss ja Wählscheibentelefon. Ja.
Und jetzt stehen erwachsene Leute dort, ohne Kinder, und holen sich diese Gummibälle raus. Wo ich sage so, was machst du da? Sag er, ich weiß es nicht, ich bin über 60 Jahre alt, aber ich habe den Automaten gesehen, ich muss einfach das für 1 Euro rausholen.
Ja, natürlich.
Und wenn du auf die nächste Seite daneben schaust, haben wir halt unseren Automaten zum für die Erwachsenen, sage ich. Und da haben wir halt veganes Gulasch, Rinderrouladen, Kalbsbacken. Wenn ihr notfallmäßig Kaffee braucht, haben wir auch dort preiswerten Kaffee drinnen, 500 Gramm und auch den Monatsstrudel, nennen wir das.
Wahnsinn.
Salamis hängt da drinnen und unser hausgemachtes Öl. Und das wechselt halt immer so.
Salami im Automaten.
Genau, weil alles nicht gekühlt werden muss, kann man das einfach reinmachen. Du hebst deine Bankomatkarte dran und holst die halt raus.
Was für ein Öl ist das?
Es ist aus der Toskana ein Olivenöl. Und wir haben da speziell ja letztes Jahr mit Kollegen welches produziert. Man nennt es ja Mr. und Mrs. Einzig zum Kochen und einzig zum Veredeln.
Aber das ist ja die super. Idee mit dem Automaten finde ich großartig.
Ja,
also
Österreich 24/7 dann.
Genau, 24/7 und vor allem wir haben keinen reinen Fleischautomat, keinen reinen veganen. Es ist für jeden was drinnen. Es ist sogar Manna drinnen. Wir haben Manna-Waffeln, wir haben Schnäpschen, wir haben Haribo Almdudler-Gummibärchen drinnen.
So, dann wissen wir ja, wo wir gleich hinfahren nach Dienstschluss.
Ich wollte noch fragen, warum in Österreich so viel gebrannt wird. Also, warum
Schnapsbrand?
So, ja.
Ja, gut, Schnapsel gehört immer dazu. Und am besten nicht Zirbenschnaps.
Aber warum gibt es hier nicht so viele?
Zirbenschnaps. Ja, weil wir in Österreich alles Abfindungsbrenner sind. Wir haben ja alle die, wir sagen ja Bangert, also unsere Felder.
Ja.
Wir bauen das selber an und das dürfen wir brennen. Wir dürfen nichts zukaufen. Wir dürfen nur das brennen, was wir selber auf unseren Feldern anbauen. Und ich habe zum Beispiel, mein Schnaps kommt vom Nachbarn.
Ja.
Der ist jetzt knapp 65 Jahre alt. Brennt 40 verschiedene Schnapseln auf seinem Bangert. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich gesagt, so, jetzt fahren wir nach Hause und jetzt zeige ich dir das mal, wo ich herkomme. Und dann habe ich die wieder abgestellt bei ihm und dann musste ich jeden Schnaps probieren und jede Kirsche. Und so ein, das war 10 Uhr vormittags und dann wird halt einfach probiert. Und beim letzten Mal war sie krank, hat sie gesagt, oh, geht nicht so gut. Hat gesagt, ich gehe mit der mal einen probieren. Die war gesund, nachdem sie hochkam.
Das ist eine sehr schöne Geschichte zum Schluss. Das macht Lust auf Österreich. Also,
Tirol.
Wir fahren hoffentlich bald wieder hin.
Aber erstmal gehen wir nach Ehrenfeld.
Genau, erst nach Ehrenfeld und dann in Sommerurlaub nach Österreich. Wann fährst du das nächste Mal nach Haus?
Zu Ostern.
Zu Ostern.
Ach, zu Ostern.
Ja, dann.
Wonderful.
Das ist ja schon ganz bald. Da wünschen wir dir eine gute Zeit. Wir bedanken uns sehr, dass du da gewesen
vielen
bist.
Dank.
Also, Leute,
ja, vielen Dank.
Habt ihr Sehnsucht nach Österreich? Das Tiroler Stübchen wartet auf euch und natürlich auch der Tiroler. Lieber Marcel, alles Gute, alles Liebe, wir kommen bald wieder vorbei.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Da geht.
Papa.
Tschüss.
Family Affairs ist eine Produktion von Alex und Christoph Bechtel. Jede Woche eine neue Folge.